Ist es wirklich so, dass du, jetzt bleiben wir beim Thema HSP, Gefühle von anderen fühlst? Stimmt das überhaupt? Die Leere und Stille in dir ist nicht depressiv, das ist nicht schlecht, sondern das ist per se das, was du bist. Und wenn man genau hinguckt, merkt man, dass überhaupt gar keiner wirklich leidet. Aber das geht nur, wenn sowas wie Erwachen, Erleuchtung auf dem eigenen Lebensplan stehen. Das heißt, wenn es um Einschlafen geht, ist es ja irgendwann, es ist ja kein Unterschied zu Tod. Wow! Wenn es um
Wow.
Einschlafen geht, zack!
Liebe Zuschauer von Spirit Talks, heute habe ich wieder Mario hier zu Gast und mit Mario möchte ich über Selbstbilder, falsche Selbstbilder sprechen. Herzlich willkommen, lieber Mario.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder mal hier zu sein.
Immer gerne. Mario, ein Selbstbild, ist das immer eine Illusion?
Naja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das, was wir sind, keinerlei Eigenschaften hat, kein Zustand ist und kein Ort hat, wo es stattfindet. Da muss man eigentlich sagen, wenn Bilder auftauchen, kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass es nicht wirklich viel damit zu tun hat. Wobei das, was sich das Bild macht an sich, ist ja auch nichts anderes als das, wenn wir es so nennen wollen, das Selbst. Also da sind wir gleich schon wieder zu Beginn in dem Thema drin, dass er sagt, sowas wie eine eindeutige Wahrheit, die man mit Worten benennen könnte, gibt es ja nicht. Aber grundsätzlich, jedes Bild ist immer eine Vorstellung. Und wie es das Wort schon sagt, Vorstellung, ne, ist immer davor gestellt. Und wenn man so nennen will, dahinter ist dann das, was wirklich ist. Also so in der Art.
Jetzt gibt es ja auch ganz spezielle Selbstbilder unterschiedlicher Art, also auch grammatische Selbstbilder, wie zum Beispiel die Hochsensibilität oder die hochsensiblen Menschen, die ja sehr stark auch belastet sein können mit diesem Selbstbild. Und soweit ich weiß, gibt es da wirklich diagnostizierte, also medizinisch diagnostizierte Fälle. Aber kann es sein, dass solche Dinge wie auch Burnout oft herangezogen werden von Personen und da so ein Hype draus gemacht wird, so ähnlich wie eine Modeerscheinung?
Ja, ich sag mal, das berühmteste Beispiel, jetzt nicht zum Thema HSP, aber zum Thema Depression, sind ja, was ich so am Rande mitbekommen habe, so ein Kurt Krömer und auch so ein, wie heißt der, Sträter, so ein Comedian, die sich ganz offiziell vor der Kamera gegenseitig zu ihrer Depression interviewen, darüber Bücher schreiben und damit ja voll in dem Trend sind, weil Depression, da ist man sich ja dem, wie soll man sagen, der leidenden und anteilnahmsvollen Aufmerksamkeit bei jeder Party sicher, dass jeder sagt, ach Mensch, du Arme oder du Armer, du hast eine Depression, oh weia, erzähl doch mal. Und bei dem Thema hochsensibel ist natürlich, das ist so, ist auch ein hochsensibles Thema. So wie du schon gesagt hast, es gibt die einen, die, wenn man so sagen will, wirklich eine Diagnose haben, beziehungsweise wirklich, wo man sagen kann, psychisch krank. Also innerhalb des Spieles gibt es sowas, was, das heißt gesund, ne? Das heißt, ich komme mit mir und der Welt klar. Und dann gibt es sowas wie krank, was heißt, ich brauche Hilfe. Und ich will das gar nicht irgendwie verteufeln oder so. Das heißt, Tabletten, Psychopharmaka, Therapie, Psychotherapie, alternative Geschichten, das ist schlecht, so nach dem Motto, bringt nichts, weil es gehört alles zusammen. Das gehört zu diesem Spiel alles dazu. Und man muss nur, wie soll ich sagen, so unterscheiden, so wie du es schon gemacht hast, dass manche Leute Und ich sage mal speziell, dass das gebildete spirituelle Ego, was schon, sagen wir mal, gelernt hat, dass Gefühle da sein dürfen, dass man weinen darf, dass man motzen darf, dass man meckern darf, dass alles da sein darf, dass es da so manche, tja, ich wollte jetzt gerade sagen Patienten und Patientinnen, aber sagen wir mal, manche Menschen gibt, die da aus der wahrhaften Mücke den Elefanten machen. Also dass überhaupt dieses Thema hochsensibel heißt ja, ich kriege mehr mit, ich fühle mehr als andere und die Reizverarbeitung ist einfach sensibler, die ist intensiver. Das heißt, ich bin von dem, was ein normal, in Anführungszeichen, normal fühlender, denkender Mensch so mitbekommt, bin ich weit weg, weil ich denke, ich nehme ganz viel mehr wahr. Da kommt jemand rein, der, ich sag mal, das ist ja oft so ein Thema zwischen Mann und Frau. Ich habe das eine Zeit lang intensiv erlebt mit Frauen, die mich weder interessiert haben, partnerschaftlich, noch sexuell, noch sonst irgendwas. Dann sitze ich als Mann da, gucke die an, lächle sie an und dann kommt so ein motziger, pumpiger, du brauchst mich gar nicht anbaggern, Spruch zurück. Ich würde sagen, hey, ruhig, ich habe nichts getan. Also wo so ein also ich bin mir durchaus im Klaren, man kann da nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist, ne, wir haben 7 Milliarden, wenn es denn stimmt, scheinbare Wesenheiten, die hier über diesen Planeten wandeln, also innerhalb der Show. Und da gleicht keine Geschichte der anderen. Von daher sollte es jetzt wirklich nicht so ein alle über einen Kamm scheren, sondern vielleicht, wenn die Leute jetzt zuhören, dass sich da der ein oder andere vielleicht so ein bisschen selber auf die Schliche kommt. Das heißt, ist es wirklich so schlimm? Oder bekomme ich über diese Eigenschaften die Aufmerksamkeit, die ich sonst nicht bekommen würde? Man sagt in der Psychotherapie dann dazu, sekundärer Krankheitsgewinn. Wenn ich schon verstanden habe, dass ich muss nur die Drama Queen werden und ich stehe bei allen im Mittelpunkt. Weil jeder fasst mich mit Samthandschuhen an, jeder guckt, wie es mir geht, ob ich ja nicht zu nahe treten und so. Und dieses Leid dahinter, was damit versteckt wird, das ist immer so, wo ich sage, das müsste man mal angucken und nicht dieses so, ne, sich dahinter verstecken und da sogar noch sich damit noch so Art wohlfühlen und bestätigt fühlen.
Ja, das eigentliche Leid bleibt damit unentdeckt, nicht beleuchtet, ne? Und sogar genau. Noch ein scheinbarer Gewinn dabei. Genau. Mario, ist, kleinen Moment, Heizdecke will ich anmachen. Mario, es gab doch da auch eine Zeitepoche, da war es sozusagen modern, dass Frauen in Ohnmacht gefallen sind. Ich weiß nicht mehr, welche Epoche das war, aber es war das klassische in Ohnmacht fallen mit dem Riechtüchlein und so. Und das ist ja auch, ja, heute fallen die Frauen auch in Ohnmacht bei Kreislaufschwäche oder sonstiges, aber so als Hype, als Mittel, um etwas zu erreichen, in dem Fall vielleicht sich aus einer kritischen Situation zu mogeln oder so. Darauf dachte ich, läuft so unser Gespräch raus. Und heute gibt es eben andere Formen der möglichen Aufmerksamkeitsergatterei des Ichs. Das ist eben genau, ich bin ein sensibles Mimöschen und man muss mit mir ganz vorsichtig umgehen. Und das einfache Draufsitzen auf ein real oder was heißt real, weiß ich nicht, auf ein existierendes Problem, was wir wirklich viele ernsthaft haben, wie die Depression, die ja auch tödlich enden kann. Aber eben, wie du gesagt hast, manche schwingen sich drauf und jetzt bekommt man das, was die Aufmerksamkeit und das Problem, das eigentlich bleibt ungelöst.
Ja. Ja, das ist so, weißt du, du hast dieses Thema mit ohnmächtig werden und früher und so angesprochen. Es gibt ja auch dieses, gerade wenn es um Sensibilität geht, um Überreagieren und so eine Sachen, das gibt in der es gibt ja in der Psychotherapie auch sowas wie Persönlichkeitsstörung, ne? Die sogenannte histrionische Persönlichkeitsstörung, sagt man so, das ist die, so die Drama Queen, so jemand, der alles ganz sensibel und der, bei dem ist alles ganz wichtig und ganz ausschlaggebend und das ist ganz wichtig, dass es dem gut geht und dass er die richtigen Sachen anhat und alles ist ein Drama, so Daily Drama von morgens bis abends. Das ist so gibt es bei Männern und Frauen, so wo man so sagt, mancher macht überhaupt kein Aufsehen um seine Person und ein anderer erzählt eine Dreiviertelstunde davon, dass er eigenständig selbsthändig diese Tür geöffnet hat und macht da eine riesen Show drum. Und so gibt es eben nicht nur was eine Depression, HSP, also als Hochsensibilität oder hochsensitiv. Es gibt dann diese ganze Bandbreite von psychischen Störungen, die ist so groß und es gibt so viele unterschiedliche Spielarten, sagen wir mal, dass man da überhaupt nicht, manchmal überhaupt keine Unterscheidung mehr findet, weil das eine kann man dem zuordnen und dem zuordnen, gerade wenn man so psychotherapeutisch unterwegs ist, dass man merkt, das ist so diffus, weißt du, das ist so, aber alles merkt man, hat immer so einen Touch von, so wie wir schon gesagt haben, über meine Macke kriege ich die Aufmerksamkeit, die ich als kleines Kind nicht bekommen habe. Und das führt eigentlich immer, das geht immer nach hinten los, weil das ist wie so ein, ja, weiß ich nicht, als wenn ich in der Badewanne keinen Stöpsel drin habe und ich will die füllen. Das haut nicht hin. Ich kann da Wasser reinfüllen, wie ich will. Ich werde nie das bekommen, was ich eigentlich will. Und das ist immer so der Anspruch dann sozusagen so von wegen, ey, komm, nimm mal das, was du so da hast und mit dir rumschleppst und jetzt lass uns das doch mal genauer angucken. Ist es wirklich so, dass du, jetzt bleiben wir beim Thema HSP, Gefühle von anderen fühlst? Stimmt das überhaupt? Oder unterliegt deine Verstandesaktivität ganz vielen Lügen, ganz vielen vermeintlich aufgeschnappten Wahrheiten, die nicht überprüft wurden? Weil in der Zeit heute, wo Wissenschaft und Forschung so weit ist, dass das heißt, man kann überhaupt nichts außerhalb von sich wahrnehmen, weil ja alles in mir stattfindet. Das heißt, mit den Rezeptoren in der Haut wird Temperatur, Wärme, Feuchtigkeit und so weiter gemessen. Wo findet Hören statt? Wo findet Sehen statt? Wo man sagen kann, es gibt ja überhaupt nichts im Außen. Es kann ja kein anderer mit seiner Wut oder mit seiner Traurigkeit, ich muss ja eigentlich immer mehr eingestehen, es ist ja alles in mir, es bin ja alles ich. Und das machen eben viele, die diese Symptome haben oder die sich das auf die Fahne geschrieben haben, HSP und hochsensibel zu sein, die machen das nicht. Die sehen nicht von wegen, es ist alles meins, sondern die sagen, das ist alles in meinem Umfeld und ich muss mich davor schützen. Das ist der größte Fehler in der Geschichte, weil was bleibt dabei übrig? Das heißt, wenn ich mich vor allem schützen muss, sitze ich irgendwann in meinem Zimmer und traue mich nicht mehr raus. Mhm. Ich kann noch nicht mal mehr einen Fernseher anmachen oder ein Radio anmachen oder bei Facebook gucken, weil egal welche Information kommt, ich bin ja ein einziger Trigger. Meine Existenz ist ein einziger Trigger. Egal, wer mich anguckt, anpiekt, anspricht, ist es automatisch immer auweia. Und da mal den Fokus drauf zu richten und zu sagen, hey, guck doch mal hin, was stimmt denn wirklich? Gibt es wirklich etwas um dich rum, was dich beeinflussen könnte, stören könnte, verletzen könnte, wie auch immer? Oder ist es Zeit, mal einen Strich drunter zu machen und mal zu fühlen, was ist eigentlich wirklich da drin? Was ist wirklich da? Und ich rede jetzt nicht von solchen Fällen, die, ich sag mal, jetzt hintereinander bei Ärzten sitzen und versuchen, da schon irgendwie mit umzugehen, sondern von denen, die so wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein spirituelles Ego, was meint, ich kann damit, krieg so ein bisschen Aufmerksamkeit. Weil das ist, tut weder demjenigen selbst gut, noch dem Umfeld.
In meinem Umfeld bei Hochsensibilität, und bin ja überhaupt nicht vom Fach, aber da nehme ich in den spirituellen Kreisen eben auch wahr, dass man dadurch etwas Besonderes ist, also feinfühliger bis hin zum Hellsichtigen und diese besonderen Fähigkeiten auch damit verknüpft werden. Ne? Genau. Und könnte man ja fast sagen, diese Selbstbilder sind trügerisch, illusionär, Seifenblasen,
Genau,
die es
ja.
eigentlich gilt zum Platzen zu bringen, damit das, was tatsächlich da ist, endlich wieder zum Vorschein kommen darf.
Genauso. Weil dieser Wunsch oder sagen wir mal dieser meistens unbewusste Antrieb, irgendetwas sein zu wollen, irgendwas, ne, du musst jemand werden. Und in dem Moment, wo es heißt, ich muss jemand werden, steht ja sowas wie etwas Einzigartiges, etwas Besonderes. Wo man merkt, das geht eigentlich immer nach hinten los. Also egal, was man auch immer versucht, das ist immer nur so ein zeitliches Konstrukt. Das ist eine Zeit lang vielleicht mal, oh, da ist ein Hype, da ist irgendjemand ganz, ne, erfolgreich, berühmt, wie auch immer, und dann vergeht das wieder. Und vor allem, was entscheidend ist, diese Suche nach diesem Besonderen im Außen, in der Welt, also dass ich von der Welt um mich rum einen Zuspruch haben will und dass ich von der besonders gefunden werden will, das geht immer nach hinten los, weil es fühlt sich nie stimmig an. Innen drin ist es nie besonders. Innen drin wird immer nur die vermeintliche Kleinheit, dieses Denken, ich bin nicht gut genug, damit überdeckt. Und das ist das Problem, weil da ist nichts nicht gut genug. Das, so wie es ist, in Anführungszeichen, ist es völlig okay. Es müsste nicht irgendwie übertreiben, es müsste nicht sich verstecken hinter Schminke, hinter Titeln, hinter bunten Klamotten, hinter irgendeiner extravaganten Lebensweise oder was es auch immer ist. Es braucht nichts. Es braucht nichts, weil so wie der Mensch in Anführungszeichen in dem vermeintlichen natürlichen Zustand ist, ist er völlig richtig, völlig in Ordnung. Und ich muss mir nicht irgendeinen Titel oder Wissen oder Macht oder Positionen oder Aussehen oder was auch immer künstlich aneignen, um damit dieses innere, naja, dieses innere Leck zu schließen, was eigentlich überhaupt kein Leck ist. Weil paradoxerweise ist ja diese innere Leere, ne, wo die jeder versucht eigentlich irgendwie zu umgehen, weil keiner hat irgendwie den Mensch mal aufgeklärt und hat gesagt, die Leere und Stille in dir ist nicht depressiv, das ist nicht schlecht, sondern das ist per se das, was du bist. Aber man kann es eben nicht, in Anführungszeichen, nicht wahrnehmen. Und das wird in keiner Schule, in keinem Kindergarten, in keinem Elternhaus nirgendwo beigebracht. Das hört man im Mainstream nicht, da liest man bei Facebook nichts, außer vielleicht auf so ein paar Erleuchtungsforen oder Seiten wie meiner oder deiner oder so, aber das ist ja noch mainstreammäßig überhaupt nicht angekommen. Das ist diese Leere da drin überhaupt nicht, dass man die überhaupt nicht füllen braucht mit irgendeiner Story, mit irgendeinem Besonderssein oder so, sondern dass das ist, was ich bin und ich muss mich dem nur mal stellen, sagen wir mal, mit dem Weg nach innen, nicht mit dem Weg nach außen, so wie so ein, wie hieß er, Carl Gustav Jung, so, von dem stammt, glaube ich, das Zitat, wer nach außen guckt, träumt, wer nach innen guckt, erwacht. Und das ist eigentlich das, was immer auf dem Programm steht. Stehen sollte, in Anführungszeichen, wenn es um wirkliche Veränderung, um wirkliche, wenn wir es so nennen wollen, Heilung, ne, geht. Bei Heilung natürlich sind wir wieder beim nächsten Begriff. Was heißt Heilung? Heilung, ich habe das, wo habe ich das gestern, glaube ich, gerade, haben wir gerade drüber gesprochen. So nach dem Motto, jemand, der eine, keine Ahnung, Krebsdiagnose hat, im Krankenhaus war, operiert wurde, danach Bestrahlung, Chemo, was auch immer, alternative Heilmethoden, Hand auflegen, Reiki, was auch immer. Und da ist plötzlich, sagt der Arzt, hey, Sie sind gesund, nichts mehr da. Dann verlässt er die Arztpraxis und wird auf der Straße von irgendeinem LKW überfahren. Was ist wirklich Heilung? Wann ist ein Mensch wirklich heil? Wenn der Körper keine aktuelle Krankheit zeigt, ist das Heil? Ist das Heilung? Oder geht Heilung eher in Richtung, ne, wer oder was bin ich, in Richtung Selbsterkenntnis? Weil Heilung müsste ja, wenn es denn so wäre, dass jemand wirklich heil ist, dann müsste das ja auch sowas wie unsterblich bedeuten. Wenn was sterben kann, wie kann man da von heil sprechen? Und paradoxerweise, wenn man sich das Thema, bei dem wir so unterwegs sind, so mit dem Thema Erwachen, Erleuchtung, Todeserfahrung, wie wir es auch immer bezeichnen wollen, kann man ja sagen, ja, das ist sowas wie eine Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Weil wenn klar ist, dass ich nicht dieses Körperding bin, sondern das, dann gibt es da keinen Anfang, kein Ende, keine Geburt, kein Tod. Und dann ist es eine Heilung in Form von Einswerdung. Also wo aus diesen vermeintlich zwei, aus ich und du, wieder eins wird und damit dieses ganze Rollenspiel, egal ob HSP, depressiv, wie wir es auch immer bezeichnen wollen, alles zu einem Ende kommt. Dass man merkt, das ist alles nur Teil dieser Show, aber es hat keine Substanz, es hat keine Wichtigkeit.
Das heißt, die ganzen Selbstbilder, ob HSP oder egal eigentlich, das sind ja auch nur Begrifflichkeiten und Diagnosen, die fließen vom Kranken zum scheinbar Tick oder so, ne? Das ist ja auch, ja, kann man gar nicht so wirklich beurteilen. Das heißt, diese Selbstbilder, gleich welcher Art, liegen über unserem natürlichen Zustand einfach künstlich drüber durch Gedankenkonstrukte und den Glauben in diese Gedankenkonstrukte. Und jetzt könnte man vielleicht noch sagen, die Intensität des Glaubens an die Gedanken macht die Ausprägung der sogenannten Störung. Kann man das so sagen?
Ja, weil je mehr sozusagen Aufmerksamkeit darauf fällt, je mannigfaltiger die Diagnosen sind, desto mehr stärkt es doch dieses Selbstbild, diesen Ich-Gedanken. Dann laufe ich durch die Welt und sage, ich habe jetzt nicht nur eine Depression, sondern ich habe jetzt auch noch eine posttraumatische Belastungsstörung. Oh, habe ich auch noch. Und dann kann ich zum nächsten Arzt gehen, da kriege ich dann Medikamente und dann gehe ich noch zu irgendeiner netten Physiotherapeutin, die mir dann noch den Nacken massiert und ich habe noch einen Vorteil davon und. Das heißt, egal was, es stärkt immer diesen Ich-Gedanken und je mehr man sozusagen Attribute für sich selbst findet, desto vermeintlich echter und wahrer fühlt sich das an. Und das muss eben auf dem Weg, wenn wir so nennen wollen, auf diesem scheinbaren Weg zurück zu wer bin ich eigentlich, muss man all diese ganzen Konzepte, diese Verstandeskonzepte über mich, was bin ich, wer bin ich, alle wieder fallen lassen. Und man sagt ja nicht umsonst, nichts ist so, wie war der Satz? Nichts ist so so gefährlich wie ein wacher, scharfer Verstand, der ganz viel versteht, der ganz viel von sich selber weiß. Weil alles, was ich denke zu wissen, muss ich auf dem Weg irgendwann wieder, wenn wir es so nennen wollen, mal überprüfen, ob es stimmt und dann eigentlich wieder verlernen, eigentlich wieder loslassen.
Mhm.
Weil es aus absoluter Sicht heraus, wenn wir es so nennen wollen, alles nicht stimmt. Weil da gibt es niemanden, der hochsensibel ist und von dessen Sinnesreize sozusagen von dem, was im Umfeld passiert, überfordert ist. Weil dazu bräuchte es wieder zwei. Mindestens zwei. Und wenn man das mal überprüft, stellt man fest, dass es überhaupt keine zwei gibt. Es gibt nichts im Außen, von dem man irgendwie eine Traurigkeit abbekommt oder eine Wut oder irgendwas. Sondern das ist in der Story immer vermeintlich das, was mit der eigenen illusorischen Lebensgeschichte zusammenpasst, immer das eigene.
Die Hochsensiblen, die haben ja, soweit ich weiß, auch das Problem, dass sie ganz schlecht mit Außengeräuschen umgehen können. Also, dass sie sehr belastet, wenn es lauter ist, was eine Person X nebendran überhaupt noch nicht stört, ne? Und bezüglich Lärm, ich habe das schon ein paar Mal erzählt bei Live-Chats oder Satsangs, da habe ich auch eine Erfahrung. Ich war auf einem Retreat und da war ein Raum, in dem wir meditiert haben in der Mittagspause, ein großer Saal und da war links Lärm. Also Leute waren rücksichtslos laut am Reden, obwohl sie doch wussten, dass da meditiert wird. Also da war die Isabella hochsensibel quasi in dem Sinne jetzt mal, ja, hat sich geärgert innerlich über diesen Lärm und wahrgenommen, also links war Lärm und rechts war Stille, da war halt niemand. Und plötzlich wurde aus Lärm und Stille eins. Ich habe es dann die lärmende Stille genannt. Nicht von
Genau.
mir gemacht, ist einfach geschehen, die lärmende Stille.
Ja.
Gleichzeitig stellte sich ein ganz angenehmes Gefühl ein. Und das ist im Grunde das, was passiert, wenn für einen Moment dieses Ich-Konstrukt, dieses Gedankenkonstrukt weg ist, ne? Das
Ja,
ist
kann durchaus sein, dass es so erfahren wird, ja. Ja, genauso. Weil in dem Moment, wo das, was ist, in Anführungszeichen gewollt wird, wo der Widerstand gegen den jetzigen Moment nicht da ist, ist automatisch kein Ich-Konstrukt im Gange, weil dieses Ich-Ding sucht ja immer nur oder hat ja immer nur irgendetwas gegen diesen jetzigen Moment und dadurch scheint es zu existieren. Dass es sagt, das passt mir nicht, das will ich nicht.
Aber Mario, das war in dem Moment schon noch der Ärger da. Das war ja das Verblüffende. Ich
Ach
habe
so, da
mich
war noch Ärger
geärgert
da.
über
Okay.
diesen Lärm und diese Leute. Und da war
Ja.
nur, ich erzähle aus der Erinnerung, also der Fokus ging da links rüber und dann ging der Fokus, die Aufmerksamkeit rechts rüber und hat festgestellt, da ist es ruhig. Und das war aber in Sekunden und plötzlich war aus Lärm und Stille eines. Aber
Genau.
der Ärger war, glaube ich, schon noch.
War da noch Lärm und war in dem Moment noch Ärger?
In dem Moment, wo Lärm und Stille eins wurden, also die lärmende Stille, war von Ärger und Lärm nichts mehr zu spüren. Das war
Das meine ich.
wunderschön. Das war
Genau.
ein wunderschönes Etwas. Was es war, weil, kann ich gar nicht sagen.
Genau.
Und da war natürlich gar kein Widerstand. Aber kurz vorher, also unmittelbar vorher, war der Ärger, da war Widerstand. Und wie das dann plötzlich kam, kann ich nur sagen, hat mit mir nichts zu tun. Das geschah in dem Moment tatsächlich einfach so, diese
Genau.
Erfahrung der
Genau.
lärmenden Stille.
Ja. Das sind so eine kurzen Momente, wo man den Hinweis bekommt, dass man ja sowieso nichts eigenständig macht. Ne? So normaler Mensch denkt, ich mache das, ich handle, ich tue, ich denke, ich sehe und so weiter. Aber das ist ja, wenn man das mal genau überprüft, muss man ja feststellen, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es ja immer schon irgendwie so gesehen vorher passiert. Jede Bewegung passiert, jeder Gedanke fällt ein und. Es ist ja, ich bin ja nie aktiv eigentlich an dem beteiligt, was gerade passiert. Ich hink ja dem immer so ein bisschen hinterher. Und in solchen Situationen kann es eben sein, dass man sowas dann auch mal merkt. Also, boah, was war denn das jetzt? Ich mache das ab und zu mal mit Leuten, wenn wir so mehrere sind, dass wir sagen, wir gehen irgendwo hin, setzen uns in irgendein Einkaufscenter oder so und dann versuchen wir mal hinter dem Einkaufscenter-Lärm mal die Stille dahinter zu hören. So habe ich das gesagt. So mache ich immer die Übung, dass man mit der Aufmerksamkeit mal weg von dem Geräusch geht, weil man ja versteht, als Basis für jedes Geräusch braucht es sowas wie die Stille. Wenn es diese Stille als Basis nicht gäbe, könnte kein Geräusch existieren. Und wenn man dann mal ist wahrscheinlich ähnlich zu dem, was du erlebt hast, wenn man dann die Aufmerksamkeit mal versucht, auf die Stille hinter den Geräuschen zu lenken, dass man sagt, man kann die Stille hören. In dem Moment wird, so wie du es beschrieben hast, auch ein Einkaufscenter-Geräuschpegel oder die Geräuschkulisse zu einer melodischen, harmonischen Melodie. Das ist irre, ist faszinierend.
Und die ist auch gleichzeitig die Stille. Also diese Melodie,
Richtig, genau.
dieses Geräusch ist die Stille.
Genau.
Und das
Und
ist.
nicht nur das Geräusch ist die Stille, sondern das, was vorher dachte, es gibt mich und die Stille oder es gibt mich und das Geräusch, es wird plötzlich alles eins. Und das ist das, wo ich manchmal sage, viele Menschen, die psychische Krankheiten haben oder teilweise auch in der Psychiatrie sitzen, die hatten vielleicht nur einen falschen Therapeuten. Wenn man denen vorher schon gesagt hätte oder in der Situation sagen würde, so nach dem Motto, hey, jetzt dreh mal nicht ab, bleib, atme mal und fühl mal kurz mal in dich hinein. Was ist jetzt wirklich? Was ist wirklich da? Was passiert wirklich? Dann kann es nämlich durchaus sein, dass in dem Moment dieses eigene Gedankenkarussell sozusagen ganz anders wahrgenommen wird. Weil normal denkender Mensch setzt ja immer voraus, es gibt mich, ich bin das und ich erlebe das und das will ich nicht. Wenn aber in dem Moment bei so einer Erfahrung mal der Fokus umgedreht wird und gefragt wird, so nach dem Motto, guck mal hin, wer oder was bist du in dem Moment jetzt? Dann kann es durchaus sein, dass man merkt von wegen, oh, da ist ja gar nichts. Und wenn man dann den vermeintlich Richtigen an seiner Seite hat, der sagt, ja, so ist nun mal dieser Cosmic Joke, so ist der Spiel, dieses Spiel. Dann landet es vielleicht nicht in irgendeiner Psychiatrie, kriegt keine Tabletten und ist nicht, ne, weiterhin in diesem Leiden gefangen. Aber damit will ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt bestimmte Ausprägungen, die sind, also das ist gut, dass es sowas gibt. Das ist auch gut, dass es Medikamente gibt, die vorübergehend, sagen wir mal, dieses ganze innere Chaos runterfahren, so dass man überhaupt mal wieder in der Lage ist, irgendwie überhaupt einen Gedanken zu fassen. Ich hatte öfter mal mit Menschen in der Manie zu tun oder mit paranoid, halluzinatorischen Schizophrenen, die teilweise so laute Stimmen im Kopf haben, dass die nur unter der Dusche oder wenn die ganz laut Musik anhaben, sich ein bisschen entspannen können, weil die Stimmen im Kopf so laut sind und so echt sind, dass die nicht abschalten können. Und da ist es natürlich, da bringt es nichts, denen zu sagen, hey, du existierst nicht und das bildest hier sowieso alles nur ein. Ja. Weil da überhaupt kein Ansprechpartner da ist, weil der so von dem ganzen Geschehen andauernd mitgenommen wird, dass da überhaupt keine Kapazität ist. Und da ist es super, wenn man dann unter ärztlicher Aufsicht mit Medikamenten so eine Möglichkeit hat, da mal kurz mal runterzufahren, durchzuatmen und dann eventuell offen zu sein für solche Alternativen. Das ist ein ganz, ja, ganz heikles Thema, weil die Bandbreite von psychischen Störungen ist unendlich, wo auch kein Rankommen ist, wo man auf der weltlichen Ebene einfach sagen muss, die Erfahrung soll hier gemacht werden. Und bei anderen, wo es eben nicht ganz so dramatisch ist, gibt es eben so eine Variante, wo man sagt, hey, man kann ja mal gucken, was geht da noch, was ist da noch möglich. Mhm. Und ja, es ist ein spannendes Thema, weil alles hängt immer mit diesem Ich-Konstrukt zusammen, mit diesem Selbstbild, ne, dem man unterliegt. Und manchmal kommt man davon, wenn wir es so nennen wollen, nicht mehr weg. Dann geht es eben nicht darum, in diesem vermeintlichen Leben zu erkennen, wer oder was ich bin, sondern dann geht es eben einfach darum, die Erfahrung zu machen, die jetzt gerade dran sind. Und die gibt es nun, ne, so viel, wie es unterschiedliche Wesen gibt.
Mhm. Trotzdem hat das Ganze aber nichts mit dem Erkenntnisweg zu tun, ne? Letztendlich die Erfahrung machen zu müssen. Da ist also keine übergeordnete Intelligenz, die quasi sagt, so mit einem unendlichen Wissen, also irgendeine unpersönliche Intelligenz, die sagt, so, sie macht jetzt die Erfahrung in diesem Leben von Geburt bis körperlichen Tod zu leiden. Jemand, der zum Beispiel depressiv ist und dann wirklich sein ganzes Leben bis zum möglicherweise sogar Suizid damit zu tun hat.
Na, sagen wir mal so, wenn wir jetzt davon sprechen, gibt es eine übergeordnete Intelligenz, dann müsste man ja eigentlich sagen, das ist ja das, was ich bin. Und das, was ich bin, träumt diesen Eins als Zwei-Traum, diesen Eins als Viele-Traum, ne, mit so und so vielen Menschen und Katzen und Krankheiten und psychischen Störungen und. Weil wenn wir jetzt aus dieser absoluten Sicht einmal rauf gucken, dann kann man sagen, es gibt kein einziges Wesen, was wirklich leidet. Mhm. Scheinbar leidet jeder unter seinem Selbstbild, jeder unter seiner, ne, unter seinem Dasein. Das ist ja das, ne, dieser Trennungsgedanke, es gibt mich und die Welt. Das ist ja eigentlich das Basisleid, das Basistrauma. Alles andere, was danach kommt, ist nur, naja, wie soll man sagen, eine Wiederholung. Und wenn man genau hinguckt, merkt man, dass überhaupt gar keiner wirklich leidet. Aber das geht nur, wenn sowas wie Erwachen, Erleuchtung auf dem eigenen Lebensplan stehen, dass man die sagen wir mal, das geschenkt bekommt oder wie manche Leute sagen, die Gnade auf seiner Seite ist, dass man eben erkennen darf, wer oder was man ist oder nicht ist. Aus dieser menschlichen Sicht heraus ist es fürchterlich, was wir alle miteinander machen und wie wir mit uns selbst und mit der Erde und mit Tieren und mit allen möglichen Menschen umgehen. Das ist gerade dieses Paradox an diesem Spiel. Innerhalb dieser Show läuft nichts rund. Es ist überall chaotisch. Es ist überall völlig abstrus. Und es wird ja jetzt momentan alles immer sichtbarer. Aber aus absoluter Sicht muss man einfach sagen, das ist, wenn wir so nennen wollen, ein Traum. So, wenn ich in dem Traum drin bin, wenn es ein Albtraum ist, dann, oh, Hilfe, ich leide und renne vor Monstern weg und muss mich schützen und kämpfen und, und. So, aber in dem Moment, wo ich aus diesem Traum wach werde, merke ich, dass es nichts davon wirklich gegeben hat. Es hat niemals irgendein Monster existiert. Und das ist eben dann dieses Phänomen, wenn Menschen so eine Todeserfahrung machen, wo es dann eben heißt, Erwachen oder Erleuchtung, dass die dann im Endeffekt anders über die Welt reden, dass die sagen, von wegen, ja, ich sehe das ganze Leid, aber eigentlich leidet gar keiner. Und das ist dann dieses paradoxe Spiel.
Mir ist, als du vorhin einen Satz gesagt hast, mit den Monstern ein Bild gekommen, wenn Kinder beim Einschlafen unter das Bett schauen, um zu schauen, ob da wirklich kein Monster unter dem Bett ist und nochmal den Schrank aufmachen und nicht schlafen können, weil irgendwo könnte ja der schwarze Mann oder sowas sitzen. Die Erwachsenen beruhigen dann und sagen, schau, da ist nichts. Ja, das ist nur in deinem Kopf, da ist niemand. Aber im Grunde hört das überhaupt nie auf. Es sind nur andere Monster. Das Bild des Monsters verändert sich. Die Erwachsenen haben dann, was? Du hast mich betrogen und ich weiß nicht was. Ja. Und wie nennt man das, diesen geistigen Wahnsinn, den wir alle haben?
Naja, ich habe ja F79. Ich habe da irgendwann mal, da gibt's aber auch schon ein YouTube-Video drüber, fällt mir gerade ein. Als zur Heilpraktikerprüfung muss man sich ja mit den ganzen psychischen Störungen beschäftigen. Und da ist mir bei der Lektüre dieses ICD-10, also dieses Büchleins, wo die ganzen Störungen aufgeführt sind, ist mir so eine Bezeichnung aufgefallen. Da stand in dem Buch drin, so unter dem Diagnoseschlüssel F79, bei den dazugehörigen Begriffen stand, nicht näher bezeichneter Schwachsinn. Und das nehme ich seitdem gerne mal so als Aufhänger. Dass er sagt, ey, guck doch mal hin, was wir alle miteinander machen. Es ist doch purer Schwachsinn. Wir gaukeln uns vor, dass es uns gut geht. Wir werden irgendwann auf der Straße jemanden treffen. Wie geht's? Ja, super, danke. Also jeder schiebt nur so eine Maske vor sich her. So eine Persona ist die Maske, diese Ich-Maske. Aber jeder hat so eine Maske auf, wo er sich seit Kindheitstagen an verstellt, nur um nicht so gesehen zu werden, wie man wirklich ist. Man muss denken, man muss irgendwie sich verstellen und anders sein, um gemocht und geliebt zu werden. Und eigentlich laufen überall klitzekleine, verängstigte, wütende, trotzige, traurige Kinder in riesengroßen Körpern rum. Und keiner will da irgendwie, also was heißt, ich will nicht sagen, keiner will da irgendwo hingucken. Aber wenn man sich so das Treiben scheinbar in dem scheinbaren Außen so anguckt, dann sind es ja doch noch relativ wenige, die so weit den Weg nach innen gehen und wirklich hinterfragen. Und ein Großteil bleibt an dieser Maskenoberfläche und treibt dieses wahnsinnige Spiel miteinander. Mit, keine Ahnung, Verschwörungstheorien, Chemtrails, Pandemie, Inflation, alles, was da gerade so läuft. Aber unterm Strich dient alles dieser Erkenntnis, dass das hier ein riesengroßes, naja, Selbstbildspiel ist. Wo ich mir nur Bilder von irgendwas mache, wo ich Vorstellungen von irgendwas habe und diese Vorstellungen nie wirklich überprüft habe, ob sie stimmen und ob sie echt sind.
Ja. Und da ist keiner ausgeschlossen, wirklich. Man lernt als Kind ja irgendwie, wenn dann diese Trennung da ist und man seine Nummern, seine Gewinnformel gefunden hat, dass Papa oder Mama einen besonders loben und lieb haben, wenn ich das und das so und so mache. Ne? Irgendwann vergisst man das, dass eine so eine Gewinnformel aufgetaucht ist und die läuft dann vielleicht das Leben lang weiter. Aber ist das dann ja auch das Hamsterrad, in dem wir Menschen stecken? Ein endloses Hamsterrad, was nie die Erfüllung bringt. Und die einzige Erfüllung wäre eigentlich die, zu erkennen, gell, Mario, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, dass wir schon die Fülle sind. Also das Platzen dieser da hinten hängenden Seifenblase.
Genau, weil so ein, dieses vermeintliche Selbstbild ist nichts anderes als eine Seifenblase. Und man sagt, innen und außen in dieser Seifenblase ist dasselbe. Und dazwischen ist ein Hauch von, was ist da? Woraus besteht eine Seifenblase? Das ist genauso, wo man sagt, woraus besteht ein Atom? Da ist eigentlich keine Materie, nichts. Da ist, im Atom sagt man, besteht zu 99, keine Ahnung, 6, 8 Stellen hinterm Komma, 9% aus materiefreiem Raum. Und dann bilden wir uns ein, so nach dem Motto, das Ding hier muss besonders hübsch oder besonders clever sein oder ne, muss gut aussehen, muss geschminkt sein, muss tätowiert sein, muss muskulös, aufgepumpt sein, die Männer. Und eigentlich ist da überhaupt nichts, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts hinter. Das ist. Und in Zeiten gerade, wo Wissenschaft und Medizin und Forschung und so, wo das alles immer mehr das sogar beweist, was diese ganzen, wenn wir es so nennen wollen, uralten indigenen Völker alle schon wussten. Ne? Viele haben 2012 von Ende Maya-Kalender gesprochen und Welt geht unter. Maya heißt übersetzt nichts anderes als Illusion. So, oder wie war das, irgend so ein Indianerstamm, das so ein Zitat überliefert, wenn wir morgens erwachen, erwachen wir in den Traum. All so eine Sachen, also dieses Wissen ist überall da. Das ist nicht irgendwie versteckt, sondern es ist wirklich präsent. Und es weist einen immer darauf hin, so nach dem Motto, du brauchst, es gibt keinen Grund für Leiden, es gibt keinen Grund für Angst. Aber das ist eben das, was sich dann eben dieser Cosmic Joke nennt. Ne? So diese, das alleine, wie wir es auch immer nennen wollen, Gott, Quelle, alles was ist, Universum, Natur, ganz viele Begriffe, tut so, als würde es sich trennen in ganz viele klitzekleine Einheiten und die bekämpfen sich so lange und bekriegen sich und bringen sich um und machen und tun, nur um sozusagen irgendwann wieder zu erkennen, hey, wir sind alle das eine. Es gibt keinen Grund für Konkurrenz, keinen Grund für Kampf, für Angst, für gar nichts. Ja, aber das suggeriert jetzt vielleicht so ein, du kannst was tun oder du musst was tun. Nein, man muss, keiner muss irgendwas tun, weil dieses Spiel läuft, wenn wir so nennen wollen, seit, naja, da sind wir schon wieder mittendrin in der Lüge. Ne? Das heißt, das Spiel läuft seit Beginn der Zeit. Ah, wann begann denn die Zeit? Was ist denn Zeit? Da merkt man schon, ne? Egal was ich auch immer, welches Thema ich auch immer meine, rein weltlich ansprechen zu wollen, ich lande immer in dem Bereich, wo man sagt, die Worte, die ich ausspreche, die stimmen doch überhaupt nicht. Weil was ist Zeit? Was ist Raum? Wann hat Zeit angefangen? Hat Zeit angefangen? So, weißt du, da sind wir gleich an so einem Punkt, wo man sagt, ja, ist, was stimmt denn wirklich? Die Frage ist immer, was ist jetzt hier? Was ist jetzt wirklich hier? Und das ist immer die Aufmerksamkeit von außen nach innen. Dieses Innen drin überprüfen, so nach dem Motto, was stimmt wirklich? Ich könnte jetzt sagen, auf weltlicher Ebene habe ich hier eine Katze im Arm. Weil ich verstanden habe, ich bin Mario, ich bin Mensch, es gibt mich getrennt vom Rest und es gibt andere Wesenheiten, andere Formen, das ist eine Katze. Wenn ich aber jetzt mal mit geschlossenen Augen versuche, die Katze in meinen Arm irgendwie zu fühlen, dann kann ich nicht sagen, dass es da mich gibt und eine Katze, sondern da gibt es von mir aus einen Bereich, da ist nur irgendwas warm oder weich. Aber ich kann nicht sagen, dass es zwei gibt. Und so kann man, aber da wollen wir jetzt nicht zu weit im Detail drauf eingehen, da habe ich andere Videos schon zugemacht, kann man sozusagen dieses Innenleben überprüfen, kann man sagen, was stimmt denn wirklich jetzt im Moment? Stimmt es wirklich, dass ich eine Katze auf dem Schoß habe oder im Arm habe? Was ist wirklich jetzt hier? Weil sein Verstand springt an, der hat irgendwelche Worte. Zu den Worten hat er irgendwelche Bilder, ne? Genauso wie zu sich selbst, Selbstbild. Und fällt mir gerade ein, wie war das in der Bibel? Das heißt doch, du sollst dir kein Bild machen von mir. Das ist eigentlich ein schöner Hinweis. Und nach dem Motto, wenn du dir irgendein Bild von mir machst, geht das immer, schießt das immer am Ziel vorbei. Weil das, was wir essentiell sind, ist nicht, wenn wir es so nennen wollen, nicht etwas. Das ist der englische Begriff, nothing, no thing, kein Ding. der trifft es da wesentlich besser. Aber naja,
Mario, mit geschlossenen Augen ist da, also jetzt meine Erfahrung ist da tatsächlich diese Trennung zwischen Miezekatze und mir wäre auch nicht, sondern wie du sagst, warm und weich vielleicht taucht als Begriff auf. Aber sobald ich sehe, also die Katze sehe in meinem Arm, dann sind es spätestens dann zwei. Scheint so, dass der Sehsinn so, ist das bei allen Menschen so, dass der Sehsinn so ganz besonders stark wirkt, mehr als die anderen vier Sinne?
Naja, man sagt nicht umsonst Augen als Hauptsinnesorgan der Trennung, weil dadurch entsteht diese Illusion aus Ich und Du. Ne? Ich hier, du da. Aber in dem Moment, wo genau das, was Sehen ist, mal überprüft wird. Weil wir haben ja nur ein Wort. Das Wort heißt, ich sehe. Aber was ist denn Sehen per se? Was ist das? Kann man, erfahre mal Sehen? Wir haben so eine Vorstellung, wir haben ein Bild davon. Wir haben eine Geschichte, was ist Sehen, was ist Hören, was ist Riechen, was ist Schmecken, was ist Fühlen. Aber wenn wir da mal eintauchen und sagen, was ist zum Beispiel Fühlen, da kommt man dahin, dass das alles nur ein Denken ist. Weil ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt die Hand auf den Zenmeister hier, Katzenmeister, Zenmeister, Neo lege, dann kann ich sagen, ja, das ist warm. Aber ich kann das, was ich fühle, ja nur fühlen, weil ich es gedanklich interpretieren kann. Das heißt, da greift irgendwas in mir auf den Speicher zurück und sagt, warte mal, ich fühle hier, das fühlt sich warm an. Wie fühlt sich's an? Das wird, sucht dann man so nach dem Motto, welches Wort kommt jetzt? Habe ich das schon mal erfahren? Ach ja, fühlt sich warm an. Kenne ich, habe ich schon mal erlebt. So, also könnte man sagen, fühlen ist auch nichts anderes als denken. Wahrnehmen, ich nehme wahr. Wenn ich überprüfe und merke, ich kann mit geschlossenen Augen noch nicht mal eine Katze oder irgendetwas außerhalb von mir fühlen, beziehungsweise ich kann noch nicht mal fühlen, dass mein Körper eine Außengrenze hat. Wenn der Körper keine Außengrenze hat, also auch dieser eigene Körper nur eine Vorstellung ist, nur ein Bild ist, ein Selbstbild, wie funktioniert dann Sehen, wenn es überhaupt keine Grenze gibt? Wenn alles eins ist, wer sieht was? Also deswegen gibt es ja in manchen Traditionen so nach dem Motto, wenn du wirklich sehen kannst oder die sehen, die wahrhaft Sehenden, da geht es nicht mehr darum, dass die Augen irgendwas sehen, weil die Augen können, was ist ein Auge, versuchen ein Auge zu wahrzunehmen, zu erfühlen, es wird auch nicht funktionieren. Das ist eben das, wo wir sagen, das ist die Illusion, das ist diese Show, das ist dieser Cosmic Joke, wo wir so tun, als gibt es uns getrennt vom Rest. Aber wenn wir nur über die Erfahrung, über dieses Fühlen, Katze streicheln, was auch immer, da einsteigen und versuchen rauszufinden, was jetzt wirklich hier ist, landet man von mir aus ganz zum Schluss auch bei dem Sehen. Und wenn dieses Sehen auf den Prüfstand kommt, mit den ganzen Erfahrungen, die vorher gemacht wurden, wo sich dieses Selbstbild ja komplett auflöst. Weil wenn ich merke, dass mein Körper ja überhaupt keine Außengrenze hat, dass ich kein am Finger, so diese Übung, die meine Videos kennen, ich mache gerne so die Fingerübung, so fühl mal deinen Finger, fühl mal die Außengrenze. Es hat noch nie einer die Außengrenze seines Fingers gefühlt. Wenn die Aufmerksamkeit dahin geht, dann heißt das, oh ja, es löst sich irgendwie auf, das ist ja alles eins. So, wenn alles eins ist, was ist denn Sehen? Weil, dass du da eine Katze siehst, ist ja auch nur ein Konstrukt, auch nur ein Bild. Das heißt, da ist irgendwie irgendwas und das wird interpretiert. Liegt nicht mehr richtig, okay. Das wird irgendwie interpretiert, da wird auch wieder irgendein Bild, irgendeine Vorstellung, irgendeine Geschichte erzeugt. Aber es stimmt alles nicht. Weil um hier eine Katze zu erkennen, müsste es bei dir irgendwas geben, was wirklich Isabella ist. Weißt du, und ganz oft, oder man hört ja so Geschichten, kleine Kinder, die, wie waren das spätestens bis zum, so vorm 6. oder 7. Lebensjahr, die haben die Augen zu und können mit geschlossenen Augen trotzdem innerhalb, ich sag mal, können Farben erkennen, können irgendwelche bunten Bälle in die gleichfarbigen Becher packen und können beschreiben, was vor ihnen passiert und, und. Da merkt man schon, dass das Sehen erstmal so auf dieser Ebene noch nicht mal was mit den Augen zu tun hat. Also, dass wir auf allen Ebenen ganz viel Bilder uns von uns selbst und der Welt gemacht haben, die aber alle nicht stimmen.
Meintest du eben bei den Kindern, dass die Kinder die Augen geschlossen haben und das wahrnehmen können mit geschlossenen Augen, was scheinbar draußen tatsächlich stattfindet? Weil ich
Genau.
habe mal gehört, ich glaube von Christina von Drein, dass die zum Beispiel im dunklen Raum Bücher lesen kann, ne? Bei völliger
Ja,
Dunkelheit.
ja,
Meinst,
ja,
meintest du
ja.
das, ne?
Genau. Genau. Ja.
Ja.
Also es gibt ein Sehen, was nichts mit den Augen zu tun hat. Aber auch dieses Sehen ist noch nicht das Ende der Reise. Weil das, was wir sind, hat keine Ahnung von Sehen. Das sieht nicht, das, was du bist, hat noch nie irgendwo hingeguckt. Das hat noch nie die Augen aufgeschlagen, hat noch nie einen Schritt gemacht, noch nie eine Katze gesehen, noch nie Wärme gefühlt, noch nie ein Wort gesprochen, noch nie ein Wort gehört. Weil da ist kein, das findet eben nicht, wenn wir so nennen wollen, in dem Rahmen der Sinneswahrnehmung statt. Und von daher, um auf das Thema noch mal so ein bisschen zurückzukommen, hochsensibel oder histrionische Persönlichkeitsstörung, was auch immer, da werden diese ganzen Sinnesreize noch mehr sozusagen übertrieben, beziehungsweise diese werden noch intensiver und die werden demzufolge noch intensiver geglaubt. Da ist ja noch mehr, da ist ja noch viel mehr. Und damit fühlt sich dieses Ich-Ding noch echter an, noch wahrer an. Und deswegen kommt man manchmal an so eine Leute auch noch schwerer ran. Weil sie sagen, nee, nee, was du mir erzählen willst, stimmt ja nicht. Ich merke doch die Wut, ich merke doch die Traurigkeit und die ist doch da und ich merke doch die Energie und ich sehe doch deinen stechenden Blick und, und. Aber innerhalb dieser Show gibt es eben alle möglichen Spielarten.
Mir fällt
Und
da gerade was zu ein, Mario. Ich kenne das von mir, wenn da so eine, also früher so eine plötzliche Stille auftaucht oder so eine Leere in mir, sowas auch kurz vorm Einschlafen, dann habe ich Angst gekriegt und habe ganz schnell Krach gemacht, also Fernseher an oder Radio an oder irgendwas, damit das gefüllt ist. Also kann es sein, dass man versucht, mit dieser Überempfindlichkeit dieser Leere auszuweichen, die beängstigend ist und sich dauernd quasi das Ego klammert an irgendwelchen äußeren Nervbildern, damit man das Gefühl hat, man darf schon weiter existieren als ich oder so, ist jetzt nur eine Idee natürlich
Ja,
von mir.
kann durchaus sein. So wie ich schon sagte, je mehr ich erfahre, desto echter fühlt sich alles an. Und je mehr so ein Verstand unterwegs ist, desto weniger kommt er in die Verlegenheit, irgendwann mal diese Ruhe zu fühlen. Ja? Weil wenn es
Ja.
nie still ist, wenn Menschen sich auch nicht die, wie soll man sagen, diesen Luxus gönnen, sich einfach mal auszuhalten, hinzusetzen und nichts zu machen, sondern wenn die immer beschäftigt sind mit, ich muss mich schützen und ich muss was machen, damit es mir besser geht und, dann kommen die ja vermeintlich nie in diese Ruhe.
Ja.
Und klar, kann sein, durchaus, ja. Also auf der Ebene gibt es dann keinen Unterschied zwischen jemandem, der das ganze Gedankenchaos in seinem Kopf hat und denjenigen, die einfach nur abends den Fernseher anmachen und meinen, sie brauchen Unterhaltung zum Einschlafen. Weil, mache, das ist ja diese, ne, diese Angst vom Tod. Man sagt, alles, was denkt zu existieren, hat eben die Angst davor, irgendwann nicht mehr da zu sein. Diesen Kontrollverlust, dieses Ende von allem. Und beim Schlafen ist es ja, geht es ja in die Richtung. Das heißt, wenn es um Einschlafen geht, ist es ja irgendwann, es ist ja kein Unterschied zu Tod. Wow!
Wow!
Zack!
Jetzt, also heute Nacht kriege ich jetzt Albträume, Mario. Du bist schuld.
Genau. Also Einschlafen ist ja für so ein Ich-Konstrukt schon eine große Herausforderung, weil es muss sich ja automatisch in diese stille Leere begeben. Weil ich kann ja nicht einschlafen und dabei denken von, ja, ich muss aber hier noch machen und das noch machen. Weil einschlafen heißt ja, oder schlafen gehen, sich hinlegen, heißt ja automatisch so indirekt, ich muss eigentlich von allem mit allem aufhören. Und das ist gleichbedeutend, wenn wir so nennen wollen, mit dem Thema Tod. Wir schlafen ja eigentlich nur relativ entspannt ein, weil wir denken, wir wachen morgens wieder auf. Ne? Man sagt nicht umsonst zum Tod, auch zum Schlaf kleiner Tod. Und dann ist klar, das gibt es auch die Theorien darüber, dass manche vorm Einschlafen nochmal so zucken, so der ganze Körper zuckt. Dass das nochmal wie so ein Aufbäumen ist von wegen, nein, ich will nicht sterben. So. Aber das sind alle Theorien, die weiß ich nicht, ob die wissenschaftlich belegt sind oder ob das auch nur so spirituelle Fantasien sind. Es gibt ganz viele Selbstbilder, ganz viele Vorstellungen davon, warum so ein Körpergeistding das macht, was es macht. Aber unterm Strich heißt es so nach dem Motto, hab keine Angst, weil das, was du bist, kann nicht sterben. Und das, was du denkst zu sein, hat nie gelebt. Das ist ja nur dieses Selbstbild, das ist die Vorstellung, die da ist. Und eine Vorstellung ist nichts Echtes, nichts Substanzielles. Und von daher, wie das heißt, hab keine Angst. Hab keine Angst vor dir, könnte man sagen.
Also ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort, lieber Mario. Oder,
ja,
oder gibt es noch was?
Nee, aber das war ja heute so ein bisschen so ein Non-Dualitätstherapie-Geplauder. Also wo man so sowohl weltlich unterwegs ist, als auch den Fuß sozusagen in die Unendlichkeit setzt, mal so ein bisschen so von allem etwas. Und finde ich schön. Ist mal nicht nur so stur, ad weiter, da ist nichts, sondern holt auch mal die Leute ab, die noch so mittendrin im Chaos sind.
Ja, auf alle Fälle. Ich sage ja auch immer, das Leiden ist so groß, ne? Also wirklich auch das Gefühl von überwältigender Traurigkeit und Depression und so weiter. Und wenn dann jemand sagt, ja, dich gibt's doch gar nicht, das kommt bei der, also alles ist schon vollkommen, alles ist an seinem Platz, ja. Das erreicht einen Leidenden, der noch an seine Person glaubt, überhaupt nicht. Null. Genau. Ja, und vielleicht, liebe Zuschauer, vielleicht hast du, wie Mario es am Anfang schon gesagt hat, hat ein kleines bisschen wiedererkannt. Und dieses Gespräch war dir dienlich und hilfreich. Und wenn du dazu mehr Fragen hast, Mario steht jederzeit bestimmt zur Verfügung. Und unter die Videobeschreibung werde ich seine Webseite und den Kanal verlinken, denn da findet man auf seinem Kanal schon ganz, ganz viele hilfreiche Videos. Mario, das war wieder sehr, sehr schön mit dir und deiner Gefolgschaft der Katzen.
Ja.
War jetzt nur eine da, es gibt noch zwei weitere, gell?
Genau.
Und ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne. Danke dir, dass du den Job so übernimmst und das Thema damit auch weiter sozusagen verbreitest. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Weil wenn man sich diesem Thema verschrieben hat, es gibt einfachere. Weil das ist so ein Thema, das kommt immer erst dann auf den Plan, wenn weltlich alles nicht so richtig funktioniert hat. Man kann damit nicht wirklich Reklame machen und sagen, komm, ups, die Kamera spinnt, komm zu mir. Man kann damit nicht wirklich Reklame machen, kann sagen, komm zu mir, du hast einen Zugewinn, du bekommst irgendwas, du kriegst, keine Ahnung, eine tolle Technik, ein tolles Handy, eine tolle Kamera, einen tollen Fernseher, dein Leben wird dadurch besser, sondern es braucht so diese Offenheit dafür, dass man so merkt, so rein weltlich kann, habe ich gemerkt, das kann alles nicht, das haut alles nicht hin. Ich muss gucken, ne, so diese Innenwelten, wenn die anfangen, sich öffnen. Und von daher danke, dass du den Part so bitte so mitbeackerst, sagen wir mal, und nicht irgendeinen Lifestyle Wellness-Kanal eröffnet hast, wo es um eigentlich nur um Symptomverschiebung und Ablenkung geht.
Ja, gut, das war früher schon der Fall, dass ich eher die Symptomverschiebung bedient habe. Aber man könnte es auch so sagen, Mario, unser Thema hier, klar heißt es immer, du kriegst nichts dazu. Im Gegenteil, es wird dir alles weggenommen. Aber man kann auch sagen, das, was dir weggenommen wird, sind die schweren Rucksäcke, die du dir freiwillig hinten auf den Buckel geschnallt hast, die dich gebückt sein lassen. Und die dürfen wir, ja, können wir nicht machen, aber man kann es auch so sehen, die Rucksäcke dürfen fallen.
Stimmt. Genau.
Ja, und das war jetzt doch ein sehr schönes Schlusswort.
Vielen Dank.
Dann sage ich zu dir gute Nacht, lieber Mario. Liebe Zuschauer, es ist nämlich schon sehr spät. Mario und Isabella waren wieder spontan unterwegs, ungeplant, einfach so. Und jetzt ist es schon sehr spät und jetzt ist es Zeit, ins Eierbettchen zu gehen und den kleinen Tod mal wahrzunehmen.
Genau.
Also, gute Nacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mario.
Tschüss.